Gnade sei mit euch und Friede von Jesus Christus, der aus Liebe zu uns Mensch geworden ist. Amen. Der Predigtabschnitt für den heutigen ersten Weihnachtstag steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach: Es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Herr, dein Wort bewegt des Herzens Grund. Dein Wort macht Leib und Seele gesund. Dein Wort ist's, das mein Herz erfreut. Dein Wort gibt Trost und Seligkeit. Amen. Liebe Gemeinde, wahrscheinlich haben Sie erwartet, dass ich heute Morgen einen Bibelabschnitt auslege, in dem es um die Geburt Jesu geht. Oder zumindest der andeutungsweise dieses Geschehen thematisiert. Es sei denn, Sie haben vorher schon einmal geschaut, über was heute gepredigt wird. Ich muss sagen, dass ich zunächst auch wirklich irritiert war über diesen Vorschlag der Predigtreihe, aus dem zweiten Buch Mose einen Abschnitt am ersten Weihnachtstag. Doch machen wir uns miteinander auf, in der Geburtsgeschichte des Mose Momente zu suchen, die über sich hinausweisen und Parallelen zur Geburtsgeschichte Jesu zu finden, die sogar schon ein Licht auf Jesus vorauswerfen. Dazu 3 Gedanken. Der erste, die Umstände. Die Geburt von Jesus ist mit der von Kaiser Augustus angeordneten Volkszählung verbunden. Für die hochschwangere Maria und Josef schließt das den beschwerlichen Weg nach Bethlehem ein. Israel steht zu jener Zeit unter römischer Vorherrschaft. Die Umstände von Moses Geburt sind ungleich schwerer. Der Pharao in Ägypten befürchtet, die Israeliten könnten sich im Fall eines Krieges auf die Seite der Feinde schlagen. Denn aus der Familie der 12 Söhne Jakobs, die während einer großen Hungersnot nach Ägypten gezogen sind, ist eine große Volksgruppe entstanden. So versucht der Pharao, die Hebräer, so werden sie hier genannt, auf alle Weise zu versklaven, zu drangsalieren und klein zu halten. Als die hebräischen Hebammen sein Gebot nicht befolgen und die männlichen Kinder der Israeliten nicht töten bei der Geburt, fordert er alle Angehörigen des ägyptischen Volks zum Genozid auf. In dem Vers vor unserem Predigtabschnitt lesen wir: Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Alle Söhne der Israeliten, die geboren werden, werft in den Nil, alle Töchter aber lasst leben. Extremer Antisemitismus und versuchter Genozid bereits etwa 1200 Jahre vor Christi Geburt. Eine äußerst schwierige Zeit, in der Mose geboren wird. Wo ist Gott? In dem Predigtabschnitt ist kein einziges Mal von ihm die Rede. Und doch ist er da. Wie bei der Geburt Jesu hält er seine Hände auch über der Geburt des zukünftigen Retters seines Volkes. Und wie bei dem unscheinbaren Teenager Maria und ihrem Verlobten geschieht das auch im Blick auf die Geburt des Mose völlig unspektakulär. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Nicht einmal die beiden Namen dieser Menschen werden an dieser Stelle genannt. Doch wird gesagt, dass beide Nachkommen von Jakobs Sohn Levi sind. Levi, das ist der spätere Priesterstamm. Mose wird einmal Priesterdienste versehen. Einmal bezeichnet Mose sich auch als Propheten und sagt zu Israel: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Schon ein Hinweis auf Jesus. In Israel werden Priester, Propheten und Könige gesalbt. In Jesus kommt der verheißene Gesalbte in die Welt. Gesalbter heißt auf Hebräisch Messias, auf Griechisch Christus. Und Jesus ist König, Priester und Prophet zugleich. Inmitten und trotz der Umstände ist Gott am Werk, auch wenn das zunächst nicht offensichtlich ist. Zweiter Gedanke, die Handelnden. Zunächst die Mutter Moses. Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn, und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Ein Kind hineingeboren in extrem lebensfeindliche Umstände. Ein Kind, für das vom Umfeld her kein Platz ist. Wie bei Jesus, der in einer Notunterkunft geboren wird und wo es heißt, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Welch einen Mut bringt Moses Mutter auf, gegen den Befehl des Pharao, ihr Kind zu bejahen, zu verstecken und zu schützen. Woher nimmt sie diesen Mut? Im hebräischen Text steht nur wörtlich, als sie ihn sah, dass er gut war. Und sie sah ihn, dass er gut war. Durch diese Worte werden wir an den Anfang der Bibel erinnert. Da betrachtet Gott seine Schöpfungswerke und es heißt dabei immer wieder, und Gott sah, dass es gut war. Beim Licht ist die Satzkonstruktion am ähnlichsten. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. In der Schriftlesung haben wir von Jesus gehört, der am Anfang des Johannesevangeliums als das Wort bezeichnet wird. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Moses Mutter sieht, dass das gut ist, was Gott geschaffen hat und woran er sie als Mutter sogar mit beteiligt hat. Aufgrund ihres Sehens und ihrer Erkenntnis nimmt sie ihre Verantwortung wahr, Gottes Geschöpf zu bewahren. Als sie das Kind nicht länger verbergen kann, bringt sie ihren Sohn zum Nil, zur Lebensader Ägyptens, die zur Todeszone für die neugeborenen hebräischen Jungen geworden ist. Sie tut das nicht, um ihren Sohn den Todesfluten zu übergeben, wie es mit unzähligen anderen Jungen in jenen Tagen geschieht, sondern um sein Leben zu retten und ihn zu bewahren. Sie tut, was sie kann. Sie stellt ein Kästchen aus Schilfrohr her, das sie mit Bitumen verdichtet, und dort hinein legt sie ihr Kind, um es weiter am Leben zu halten. Der Nil ist zwar nicht das Mittelmeer, doch unweigerlich werden wir an die vielen tausend Menschen in unseren Tagen erinnert, die in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft im Mittelmeer ertrunken sind, die eben nicht gerettet worden sind. Die zweite Handelnde ist Moses ältere Schwester. Sie steht in einiger Entfernung und passt auf, was mit dem Kästchen passiert. Mutter und Tochter schließen sozusagen eine Kooperation für das Leben. Ob der Schwester Moses das Herz fast stehen bleibt, als die ägyptische Prinzessin auftaucht mit ihren Hofdamen, um im Nil zu baden. Jedenfalls spielt auch bei der Prinzessin als der dritten hier handelnden Person das Sehen eine Rolle. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Die Prinzessin sieht und erkennt und identifiziert ein hebräisches Kind. Und sie übergibt es nicht den Fluten des Nils. Nein, sie widersetzt sich dem Befehl ihres Vaters. Offenbar fürchtet sie nicht, dabei von ihren Hofdamen verraten zu werden. Sie lässt sich anrühren von dem weinenden Kind, empfindet Mitgefühl und Erbarmen, ohne genau zu wissen, was daraus folgen wird. Moses Schwester sieht jetzt in der Herausforderung und in dieser angstbesetzten Situation eine Chance. Sie setzt alles auf eine Karte, geht zu der Prinzessin hin und fragt sie, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die gerade stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Wie mutig, wie schlau! Ohne diese Schwester des Mose wäre die Geschichte anders ausgegangen. Die Prinzessin geht auf den Vorschlag des Mädchens ein und so kann die Mutter von Mose unter hoheitlichem Schutz ihren Sohn stillen und erziehen. Die Prinzessin stellt der Mutter dafür sogar Lohn in Aussicht. Sie behandelt sie also nicht wie eine Sklavin, sondern begegnet ihr auf Augenhöhe. Über Generationen, Klassen und Völkergrenzen hinweg tritt sie der Kooperation für das Leben bei. Eine bemerkenswerte Frau. Die drei handelnden Frauen haben Retten nicht gelernt. Doch sie tun es in Zeiten tödlicher Bedrohung. Sie treffen gewagte Entscheidungen, geben kluge Ratschläge oder widersetzen sich kühn der herrschenden Machtpolitik. Objektiv gesehen stehen sie den Herrschenden und den Verhältnissen ohnmächtig gegenüber. Doch sie nehmen einfach ihre Verantwortung wahr und tun mutig das, was sie können, setzen Erbarmen, Vertrauen und Fürsorge in die Tat um, ohne zu wissen, was daraus wird. So haben sie entscheidenden Einfluss darauf, wie sich die politischen Verhältnisse in Zukunft verändern. Die drei Frauen können uns ermutigen, an unserem Teil mutig unsere Verantwortung wahrzunehmen, mit Hoffnung und im Vertrauen darauf, dass Gott etwas daraus machen kann. Vielleicht ist es bei uns auch ein Kind, vielleicht ein Enkelkind oder eine Person aus einem anderen Volk oder ein alter Mensch, jemand, der unser Erbarmen, unser Vertrauen und unsere Fürsorge benötigt. Wer weiß, welche Pläne Gott hat? Denn letztlich ist er es, der hier durch die handelnden Personen handelt, damit Mose gerettet wird. Die Prinzessin aus einem fremden Volk ist dabei von Gott in seiner Rettungsaktion eingeschlossen. Gott gebraucht sie alle, um das hilflose Kind zu bewahren. Es wird zum künftigen Retter des Volkes aus der Sklaverei in Ägypten. Gott ist der, der handelt und der die Handelnden einfügt in seinen Rettungsplan. Im Blick auf Jesus schickt Gott wiederholt einen Engel, um sowohl Maria als auch Josef in seinen Plan hineinzunehmen und um später Jesus vor dem Kindermord des Herodes zu retten. Ein dritter Gedanke. In der Schriftlesung haben wir gehört, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Anders übersetzt, die Finsternis hat es nicht überwältigt. Das gilt umfassend für Jesus und wir sehen es auch im Blick auf Mose. Was unter den beschriebenen Umständen kein Mensch planen oder hätte erwarten können, die ägyptische Prinzessin rettet und adoptiert den hebräischen Jungen und er wächst am Hof des Pharao auf, sozusagen in der Höhle des Löwen. Dreierlei finde ich dabei bemerkenswert. Das erste, das Körbchen, das die Mutter des Mose herstellt, um Mose am Nilufer zu verbergen. Im hebräischen Text steht da schlicht Kasten. Das hebräische Wort für Kasten wird im Alten Testament sonst nur noch für die Arche verwendet. So wie die Arche während der Sintflut zum Rettungsboot für Mensch und Tier wird, so wird der Kasten für Mose zur Mini-Arche auf dem Todesstrom und dient zu seiner Rettung. Und weitergedacht, für uns ist Jesus Christus die Arche zur Rettung aus der Sintflut, aus der Sünde und Verlorenheit ohne Gott. Christ, der Retter, ist da. Das zweite, der Name Mose. Offenbar wählt die Prinzessin einen Namen, den es sowohl im ägyptischen als auch im hebräischen Sprachraum gibt. In Ägypten bedeutet er einfach Kind oder Sohn und normalerweise wird er mit dem Namen eines Gottes oder des Vaters verbunden, wie zum Beispiel bei den Pharaonennamen Tutmosis oder Ramses. Eigentlich Ra-Moses. Bei Mose fehlt jedoch ein weiterer Name. Vielleicht lässt die ägyptische Prinzessin diese Stelle frei für den ihr unbekannten Gott. Sehr erstaunlich ist auf jeden Fall, dass sie sich auf den hebräischen Namen ihres Adoptivsohns bezieht und ihn hebräisch deutet. Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Vielleicht macht sie damit deutlich, dass ihr Sohn, Adoptivsohn, Hebräer ist und bleibt. An der hebräischen Form des Namens ist auffällig, dass sie eigentlich nicht herausgezogen bedeutet, sondern einen bezeichnet, der herauszieht, einen Herausziehenden. Also keine Passivform, sondern eine Aktivform ist. Da denken wir an Mose, wie er später das Volk Israel aus Ägypten herauszieht, vor ihm herzieht durch das Schilfmeer. Damit endet die Sklaverei in Ägypten. Mose, der Herausgezogene, wird zum Herausziehenden. Der Gerettete wird zum Retter. Letztlich jedoch ist der Herausziehende Gott. Das wird in Jesaja 63, Vers 11 deutlich, wo es von den Israeliten in der Gefangenschaft in Babylon heißt, da gedachte man wieder der vorigen Zeiten an Mose und sein Volk, wörtlich übersetzt an den Herausziehenden seines Volkes. Wo ist nun der, der sie aus dem Meer herausführte samt den Hirten seiner Herde? Wo ist der seinen Heiligen Geist in sie gab. Und da ist klar, Gott ist gemeint. Er ist der Herausziehende, der sein Volk aus Ägypten herausgezogen und es am Schilfmeer gerettet hat, mitsamt Moses. Die Befreiung aus Ägypten und die Rettung am Schilfmeer sind zum Urdatum der Rettung und Volkwerdung für Israel geworden. Bis heute und immer wieder bezieht sich Israel auf diese Rettungstat Gottes. Auch Jesus wird als Geretteter zum Retter. Schon sein Name ist angelehnt an das hebräische Wort Rettung. Und sein Name ist Programm. Dem Josef sagt ein Engel, Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. In Jesus schafft Gott die Rettung für alle Menschen und lädt dazu ein. Sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung sind für alle, die an ihn glauben, das Urdatum der Rettung und Erlösung. Und das dritte und letzte, Mose wird vom Sklavensohn zum Königssohn. Bei Jesus geht der Weg genau umgekehrt. Er wird als der ewige Gottes- und Königssohn zum Menschensohn und zum Sklaven für uns, damit wir Menschenkinder Gottes- und Königskinder werden können. In der Schriftlesung haben wir es gehört, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ein Weihnachtslied unterstreicht das. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Welch ein Vorrecht, welch ein Glück, das hat Jesus für uns getan, aus Liebe zu unserer Rettung. Er will, dass wir Gottes Kinder werden und sind, Königskinder. Er ist der Rettung, er ist der Retter, der allein Rettung schenkt. Lassen wir uns auf ihn ein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.